Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Und ich spiele jetzt mal mehr die Karte des Psychologen raus, ne? Und das ist eine ganz große Hilfe und ich glaube, das ist auch oft der Grund, warum man gerne auf mich zugeht, weil man sagt, wir brauchen jemanden, der unsere Leute versteht. Ich glaube, ich bin so Kernkompetenz Detektiv vielleicht, ja, oder Mustersucher. Und genau da an der Stelle können wir jetzt sagen, okay, und jetzt machen wir mal unser Unternehmen zu einem guten Spiel.
Liebe Miriam, ich bin sehr froh, dich hier begrüßen zu dürfen. Du bist extra aus Paderborn gekommen und um dich richtig erstmal vorzustellen, ich freue mich sehr, Frau Dr. Miriam Sasse hier bei mir begrüßen zu dürfen.
Dankeschön, sehr gerne. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Du bist ja nicht so eine Freelancerin, die alleine, so wie ich, ne, mit ihrem Handy und ihrem Auto oder ihrer Bahncard, was auch immer, durch die Gegend führt, sondern du bist ja beides. Du bist intern in einer Organisation. Ja. Ich nenne jetzt dich einfach mal, ich nutze dieses Wort, obwohl ich weiß, du nutzt es selber gar nicht so. Ich nenne dich jetzt eine interne Organisationsberaterin.
Ja.
Gleichzeitig bist du auch eine externe Organisationsberaterin und bist aber auch, du bist Podcasterin, du hast Bücher rausgebracht, du bist Speaker, also du, die ganze Palette deckst du ab. Und das muss ich jetzt noch sagen von mir aus, weil das ist schon nochmal für mich auch interessant und auch überraschend gewesen. Wenn man an Organisationsberatung denkt, dann denkt man nicht sofort daran, dass du promovierte Ingenieurin bist und das Thema Psychologie das dann auch wahr. Später erst ja. hinzugekommen ist. So, das war von meiner Seite und damit habe ich versucht, etwas ein Bild über dich zu malen. Und jetzt bitte ich dich, pick du dir doch noch mal ein paar Sachen raus, wo du sagst, da würde ich noch gerne was hinzufügen oder vielleicht würde ich da gerne was korrigieren. Das, was du meinst, und du bist ja auch sehr Podcast-erfahren, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht über dich wissen sollten.
Ja. Wie kommt eine promovierte Maschinenbauerin in die Organisationsentwicklung? Das ist doch so schade, oder? Wir haben doch schon so wenig Frauen im Maschinenbau und dann ist sie auch noch abtrünnig. Ja.
So habe ich das jetzt nicht gemeint.
Ja, nee, das ist so das, was ich mir selber auch immer mal wieder die Frage stelle. Es hat sich entwickelt, dadurch, dass ich schon während meiner Doktorarbeit immer wieder in diese Position gegangen bin, wie kann ich den Mitarbeitenden, den Studierenden, wie kann ich denen helfen, besser arbeiten zu können? Was brauchen die, um sich gut zu organisieren? Und sind ja verschiedenste Dinge, auf die man dann so aufmerksam wird, ne? Sei es denn Projektmanagement, sei es ne, agiles Arbeiten, sei es, wie strukturieren wir uns, wie machen wir unser Team. Und daraus ist es dann immer mehr und mehr das Führen von Teams geworden in unterschiedlichsten Unternehmen und dann seit 2013 immer auch nebenberuflich. Dann das hat sich dadurch ergeben, dass ich relativ schnell ins Veröffentlichen gekommen bin. Gut, wenn man promoviert hat, dann veröffentlicht man sowieso und wenn einem das gefällt, so wie mir, ne, da habe ich eine kleine Leidenschaft, immer mal wieder einen Artikel oder ein Buch oder irgendwas zu veröffentlichen, das zu schreiben, in den Austausch mit anderen zu kommen. Und so hat sich dann fast schon durch einen Zufall 2013 die nebenberufliche Selbstständigkeit daraus ergeben. Und immer mehr und mehr hat sich das in die Richtung entwickelt.
Aber dann bitte vertiefe das nochmal, also dieses Nebenberufliche versus, dass du auch in der Organisation bist, dort auch eine Rolle hast, die Ähnliches umschreibt, die natürlich dort etwas anders leben muss als Selbstständige auf dem Markt, dass du das nochmal transparent machst.
Ja, das ist spannend für mich. Also gerade diese zwei unterschiedlichen Perspektiven, die da zusammenkommen. Einerseits war ich jetzt in unterschiedlichen größeren Konzernen und jetzt auch bei meinem aktuellen Arbeitgeber, der S&N in Paderborn sitzend, ist ein IT-Dienstleister, bin ich immer in dieser Rolle, das Unternehmen selber dann auch weiterzuentwickeln und die Teams, die dort arbeiten, zu begleiten und zu entwickeln, sei es zu mehr Effektivität oder besseren Prozessen oder halt eben Agilität. Bin aber auch mal in strategischen Unternehmensentwicklungsprozessen mit drin. Also wie stellen wir uns grundsätzlich auf? Wie sieht unser Portfolio aus? Welche Ansätze wollen wir gemeinsam entwickeln? Wie wollen wir die darstellen? Und das jetzt in ganz unterschiedlichen Umfeldern. Also wenn man so ein bisschen schaut, wo war ich schon unterwegs? Landmaschinenkonzern oder großem Medienkonzern. Da hat natürlich das eine Team auf der linken Seite vom Flur ganz andere Bedürfnisse als das Team auf der rechten Seite vom Flur. Und das als Interne dann wirklich über viele, viele Jahre begleiten zu dürfen und wirklich immer dabei zu sein, ist dann nochmal was ganz anderes, als eben mal auf, ich nenne es gerne Stippvisite, irgendwo als Beraterin oder Coach hinzurufen zu werden.
Aber da möchte ich noch etwas nachfragen, weil ich da ja auch etwas Eigenes mit assoziiere. Ja. Ich habe ja auch eine Zeit lang man nannte es damals interner Prozessberater in einem Standort mit 4000 Mitarbeiter, eben im Automobilbereich. Und da war ich einfach derjenige, der die Workshops gemacht hat. Es war implizit oft ein Coaching. Ich hatte dann auch noch was mit Führungskräfteentwicklung zu tun. Aber es war so eine explizite Profession in der Organisation, die mit dem eigentlichen Produkt, in dem Fall waren es Achsen für LKWs, nicht zu tun hatte. Ja. Wie stellt sich das bei dir da in deiner Organisation?
Ja, ist ähnlich. Also ich sage mal ganz gerne, die meisten bei uns im Unternehmen sind ITler, Informatiker. Ich nicht. Wenn die über ihre tägliche Arbeit sprechen und woran sie gerade für irgendwelche Kunden arbeiten oder was sie gerade fürs Unternehmen als neuen Schwerpunkt herausarbeiten, im Moment ist ja gerade künstliche Intelligenz ganz wichtig und wird auch immer mehr ein größerer Teil, aber auch eben die KI-Transformation wird ein immer größerer Teil, also wie begleiten wir Unternehmen dahin, dann schaue ich immer aus der Sicht einer Ingenieurin oder aus der psychologischen Sicht drauf, aber gar nicht aus der IT-Sicht. Und dadurch grenze ich mich schon extrem ab. Also ich bin in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, eine der wenigen, die nicht Informatikerin ist und eben sich ganz darauf konzentriert, nur die Organisationsentwicklung und die Menschen im System und ihren Umgang mit der Entwicklung der Strukturen und der neuen Arbeitsweisen zu betrachten.
Und in diesem Feld, ich bin ja immer noch an einer internen Beratungsrolle, das finde ich auch nochmal sehr interessant. Was macht dich besonders anschlussfähig? Ist es, dass du trotzdem... Also für mich ist ein Ingenieur, also Ingenieurin, immer noch näher am Informatiker als die Psychologin. Ja. Oder ist es gerade die Psychologin, die dann doch sich dadurch als jemand erweist, die sehr wichtig und sehr hilfreich ist? Mhm. Ist es eine Kombination? Wird es ja sein, aber beschreib mal, wie sich das darstellt.
Ja, ich schaue eigentlich immer, welche meiner vielen Facetten, die ich mitbringe, tut dem Team oder dem Bereich gerade gut. Manchmal tut es denen gut, dass ich eben technisch anschlussfähig bin und sage, okay, gut, ich als Maschinenbauerin habe mich auch viel mit Programmierung von Maschinen und Machine Learning und so beschäftigt, viel Regelungstechnik gelernt, ich verstehe, wovon ihr spricht und ich verstehe, was so eure täglichen Herausforderungen sind und ich kann auch so ein bisschen das Übersetzen in die Sprache eines Technikers, einen Technikaffinen. Auf der anderen Seite macht es für das Team manchmal auch gerade Sinn, dass ich davon Abstand nehme und sage, okay, lasst euch mal auf eine ganz andere Perspektive ein und ich spiele jetzt mal mehr die Karte des Psychologen raus. Ne? Und das ist eine ganz große Hilfe und ich glaube, das ist auch oft der Grund, warum man gerne auf mich zugeht, weil man sagt, wir brauchen jemanden, der unsere Leute versteht. Und dann ein Gefühl dafür hat, was brauchen die jetzt gerade und wie kriegen wir sie ins Thema mit rein, ins Verständnis mit rein, wie können wir sie auf dem Weg begleiten zu einer besseren Zusammenarbeit oder um die neuen Strukturen umzusetzen.
Ja. Wie würden deine Kolleginnen und Kollegen in dem Unternehmen, Wie würden die dich bezeichnen? Ne? Also ich meine jetzt nicht so als Charakteristikum, die Miriam ist so eine, sondern mehr, wenn sie sagen würde, ah ja, wir haben da die Miriam Sasse, das ist unsere Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie würden die das benennen?
Ja, ich glaube, diejenigen, die mich als Trainerin erlebt haben und bei mir die ein oder anderen Trainings gemacht haben, würden mich als erstes auch als Trainerin bezeichnen. Ne? Oder als Mentorin, weil ich zum Beispiel Projektleiter, die neu in ihrer Tätigkeit sind, in den ersten Monaten begleite. Und andere würden sagen, ja, Miriam, wie ist die extern unterwegs? Weil ich ja natürlich auch, also S&N ist ja ein IT-Dienstleistungsunternehmen, hat verschiedenste Kunden, vor allem so im Banksektor, ist der größte Bereich und viel, also öffentlicher Sektor und Versicherungen, ne, also sehr reglementierter Bereich. Und da unterstütze ich dann unsere Mitarbeitenden und unsere Teams, oft sind wir mit ganzen Teams auch in diesen Unternehmen. Und ich unterstütze dann diese Teams und dann sehen sie mich vielleicht eher in einer Rolle, wie der Kunde mich auch gerade einordnet. Dass sie dann sagen, ah, der Kunde bezeichnet oder hat Miriam eingekauft als Agile Coach. Miriam ist unser Agile Coach. Oder der Kunde wollte eine Organisationsberaterin. Dann nennen wir Miriam jetzt in dem Kontext auch Organisationsberaterin. Also das ist schon wirklich spannend. Aber da, ja, ist es sprachlich immer so, wie es anschlussfähig ist.
Ja, und du bekommst ja durch Sprache also ein Label, eine Marke. Und dann musst du das mit Inhalt füllen, je nachdem, was dort für eine Vorstellung ist und wie weit du das mit deinen Vorstellungen, wie du meinst, wie du diese Rolle wahrnehmen müsstest, solltest, damit es wirklich hilfreich ist, wahrnehmen. Und ich finde, und das ist ja was sehr Ähnliches, also auch meine Erfahrung als reiner Freelancer, weil auch dort werde ich ja in den seltensten Fällen als Organisationsberater in meiner eigenen Lieblingsdefinition angefragt, sondern da kommt sowas wie, wir brauchen mal einen Moderator oder coachen Sie auch? Ne? Oder früher ist es selten geworden, wir brauchen mal einen Trainer und dann stellt sich heraus, Sie wollen aber einen Workshop moderiert haben, aber ich bin dann halt der Trainer. Also das ist immer die Zuschreibung, da kriege ich da Gänsehaut, weil für mich ja Training immer die Kombination zwischen Prozess und Inhalt ist und dann weiß ich, jetzt musst du erstmal daran arbeiten, dass wenn die wirklich einen Facilitator für einen Workshop haben wollen, dass du bitte nicht gleichzeitig ein Trainer bist, dass sie ihnen dabei noch wie ein Trainer oder wie ein Fachberater noch gleichzeitig erzählt, wie sie Organisationen jetzt eigentlich idealerweise aufbauen sollen. Das kennst du sicherlich auch.
Absolut.
Intern wie aus extern, ist das gleich oder gibt es da Unterschiede?
Es gibt Unterschiede. Bei den externen Aufträgen lege ich sehr, sehr viel Wert darauf, erst einmal herauszufinden, ist das überhaupt das, was Sie brauchen, was Sie mir jetzt benannt haben, was verstehen Sie unter den Worten? Und nehme mir sehr viel Zeit, erstmal das Unternehmen und ihre aktuelle Problemsituation kennenzulernen und zu verstehen und auch nochmal nachzufragen, was haben Sie jetzt mit dem Begriff Agile Coach oder Organisationsentwicklung oder wir wollen agil werden oder wir müssen unsere Prozesse verschlanken. Was haben Sie eigentlich wirklich, wirklich damit gemeint? Bei internen Sachen heißt es oft, ja Miriam, komm mal eben vorbei. Und da ist dann wenig Zeit und ach, wir brauchen mal schnell jemanden, der moderiert oder hier und da was beibringt, trainiert. Jemand hat ein paar Fragen, da muss ich dann schnell eine Lösung bringen. Da kann ich nicht sagen, ja, dann lass uns erstmal ganz unverbindlich uns zusammensetzen und dann gucken wir mal, ob das passt und was eigentlich das Thema ist. Sondern da heißt es ja, nee, wir haben übermorgen den und den Workshop, kommst du eben, kannst das mal moderieren. Ja, also da ist intern oft weniger Zeit. Gut, bei manchen Kundenaufträgen, gerade auch über längere Zeit, ist das auch ähnlich. Ne? Das ist dann kommt der Holter, die Polter, das machen wir mal eben. Aber da merke ich dann auch, also man redet dann viel zu schnell aneinander vorbei. Und da muss man echt schon viel Erfahrung mitbringen, um ein Gefühl dafür zu haben, was haben die jetzt eigentlich wirklich gemeint. Aber sonst ein Problem, was ich gerade kürzlich wieder hatte, da hat jemand nach einem Agile Coach gefragt und habe ich gesagt, ja, ich unterstütze euch da gerne, gar kein Thema. Und dann kamen aber nur Fragen zur Anwendung des Tools Jira und Confluence. Und ich so, ja, also als Agile Coach kann ich euch weiterhelfen, aber ich bin keine Jira-Expertin. da kann ich euch nicht weiterhelfen. Aber das war für sie ein Synonym. Also ein Agile-Coach ist eigentlich dafür zuständig, sich mit Jira und Confluence auszukennen. Und das sind eben so diese Dinge, die weiß man vorher nicht. Ne? Und das ist wahnsinnig spannend, da erstmal eine Klarheit zu schaffen.
Also wie ich das, was du gerade erzählt, zusammenfassen würde, ist das, was ja in der Organisation auch problematisch ist, du bist in dieser typischen Rollenindifferenz, also wo man ja auch weiß, Stellenbeschreibungen sind der Versuch, und wenn man sich aber wirklich an die, also es festzulegen, aber wenn man sich wirklich auf die Stellenbeschreibung beziehen würde, dann würde ja der ganze Laden nicht mehr funktionieren. Also da ist diese Rollenindifferenz, die ist teilweise sehr anstrengend, bringt aber auch gleichzeitig die Flexibilität, und dann bist du einfach die hilfreiche Kollegin, mit der man natürlich eine gewisse Zuschreibung und Erwartungshaltung verbindet, weil man ja bereits eine kontinuierliche Erfahrung hat. Ja. Da wirst du sicherlich nachbessern, schärfen müssen in Situationen. Aber erstmal kannst du auch da so reingehen und dann gucken, weil du bist ja letztendlich Kollegin und du bist nicht eine Auftragnehmerin, die weiß, es geht ums Contracting. Und jetzt muss ich einerseits will ich ja den Auftrag haben und deswegen muss ich so und so weit nachkommen, aber gleichzeitig muss ich auch aufpassen, dass ich nicht in etwas reingedrängt werde, was ich gar nicht bin.
Genau.
Also das sind ja erstmal deine Beratungsrollen, und das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, dass du sowohl intern wie extern, wenn du diese Rollen wahrnimmst, sich etwas gegenseitig Befruchtendes an sich hat, weil du dadurch unterschiedliche Kontexte, Situationen erlebst, in denen du dich positionieren musst, aber aufbauend auf eine, ja, es wird nicht eine Kernkompetenz, auf einen Strauß von Kompetenzen. Ja. Und das wäre auch meine nächste Frage. Wenn du jetzt verdichten müsstest, ne, das ist ja, sage, was denkst du für dich?
Ja.
Wir sind ja hier unter uns, hört ja keiner zu.
Genau, hört ja keiner
so,
zu. Ja.
Wie würdest du beschreiben, was ist wirklich, wirklich deine innere Kernkompetenz, wo du glaubst, das ist das, mit wem du letztendlich aufspielst, egal wie du es benennst. Wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, ich bin so Kernkompetenz Detektiv vielleicht, ja, oder Mustersucher. Also ich finde immer sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten bei unterschiedlichen Ansichten. Und eine Kundin hat das mal ganz nett formuliert. Die hat gesagt, Miriam, wir laden dich immer ganz gerne ein, weil wir finden immer 1000 unterschiedliche Dinge im Internet und bei Trainings, und du findest den roten Faden und die Verbindung zwischen den Dingen und weißt, wo es herkommt und was dahinter steckt, und auf einmal öffnen sich ganz neue Lernräume, weil sie sagt, auf einmal ergeben auch agile Ansätze in unserer sehr reglementierten Welt Sinn, weil wir verstehen, was eigentlich dahinter steckt, und wir arbeiten mit dem, was dahinter steckt und den Mustern und so weiter, die eigentlich dahinter verborgen sind, als mit dem, was eigentlich nur angewendet wird und sichtbar ist.
Und das hat die beschrieben aus dem Erleben, aber du würdest ja wahrscheinlich nicht zu einem Kunden gehen und das, was du jetzt gerade gesagt hättest, was man jetzt ja hier schön transkribieren könnte, das bin ich, und so auf ein Plakat schreiben, sondern das muss gespürt werden, erlebt werden, aber du gehst auf den Kunden zu, und so habe ich dich ja auch kennengelernt. Und ich finde, das muss man ja auch, dass man auf etwas verdichtet, etwas greifbar macht, sichtbar macht. Ja. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, wir brauchen mal einen Coach, wir brauchen mal einen Facilitator, wir brauchen mal einen Trainer, was jetzt nicht immer gut ist in dieser Breite. Aber dass man die Definition, was das heißt, oft erst herausarbeiten müssen. Wie du ja gerade sagst, für die war jemand, der sich mit Jira oder so auskennt, das war ein Synonym für etwas, was für dich dann auf einmal doch okay war. Aber du musst es erklären, aber ich bin hier nicht als die Fachberaterin, ne? Confluence oder Jira, und dann, ach so, ja, aber wenn ihr das damit meint, dann können wir gerne auch über Jira und Confluence reden, aber nicht, dass sie dazu sagen, jetzt eine Schulung machen, sondern dann merke ich, indem wir darüber reden, was für eine Herausforderung steckt dahinter.
Genau, ja.
Ja, so, jetzt mache ich mal einen harten Schnitt, aber also für mich passt das gerade sehr, weil ich habe dich ja auch in so einer Oberfläche kennengelernt. Also die Gespräche, die wir geführt haben, auch jetzt, da fahre ich ja erst im Nachhinein, alles, was bei dir im Hintergrund noch dabei ist. Erstmal, ich bin dann hingekommen, war auf der Managed Agile und dann haben wir ja, ne, kann man einen Tag vorher kommen, Tagesworkshop, Miriam, sagst du, ne, und ja, oh, Level Up, okay. Mm. Und dann habe ich so Spiel, ne, also Systemtheorie, beziehungsweise Epic Win, Reality is Broken, da gibt es ja ganz viele so Begriffe, die du reinwirkst. Und dann habe ich das Bild gehabt, okay, sie nutzt eine Metapher. Sie nutzt die Metapher des Spiels, also eine Organisation ist wie ein Spiel. Mhm. Und da hat sie einen Workshop entwickelt, auch ein Instrument, ein Analyseinstrument, damit ich mir mit dieser Brille eine Organisation anschauen kann, die ich ja sonst immer, und das hört ja auch nie auf, ganz schwer beschreiben kann. Mhm. Und dann suche ich mir das aus. Mein nächster Gedanke war, als ich dann in dieser Gruppe und in Breakout Group saß, was auch alles gut gelaufen ist und Spaß gemacht hat, hatte auch tolle Leute in meiner Gruppe, also Manage Agile, war auch eine gute Atmosphäre, also hat alles gepasst, wie du das gemacht hast, ne? Inhaltliche Inputs hast du gegeben, hast du uns Übungen machen lassen, hast deine Systematik erklärt, hast aber auch so einen Spielplan mitgebracht und wir haben quasi wie gewürfelt und, ne, und Halmerhütchen gesetzt, also und gleichzeitig hast du dieses Allegorische dahinter erklärt. Und dann habe ich gedacht, naja, viele kennen ja dieses Buch von ich habe sie hier liegen, extra mitgebracht hier, von Garrett Morgan, Bilder der Organisation. Ja. Und der sagt ja, und das nennt er als ein analytisches, also mehr ein diagnostisches Instrument, man kann eine Organisation, die eigentlich nicht beschreibbar ist, mal anschauen, als wäre sie eine Maschine. Und mit dieser Fragestellung komme ich auf gewisse Sichtweisen und Erkenntnisse. Ja. Oder ich schaue sie mir an, als wäre sie ein Biotop oder ein Gehirn oder ein politisches Spiel und andere. Und ganz wichtig ist, das wird ja manchmal missverstanden, er sagt nicht, die Organisation ist eine Maschine, sondern ich schaue sie mir an, als wäre sie eine Maschine. Und habe ich gedacht, naja, da hat sich jetzt halt Miriam das Bild des Spiels ausgesucht. Da habe ich gemerkt, nee, man könnte es so sehen, aber es geht schon weiter. Also so wie sie es aufgebaut hat, sagt sie wirklich, die Organisation ist ein Spiel. Und folgende Elemente eines Spiels, vor allen Dingen auch die Spielemacher, die Spielentwickler, gehören dazu. Und meines Erachtens sind das Elemente, die man übertragen kann, weil die gibt es auch immer in Organisationen. Ja. So, und jetzt bist du dran. Das musst du jetzt mal erklären, wie du... Ich sage, also das ist mir viel zu eindimensional, habe ich natürlich erst mal gedacht. Jetzt denke ich schon anders, aber das musst du mal, wie meinst du das, warum sagst du das, wo kommt das her, wie bist du darauf gekommen, das ganze Thema?
Ja, gerne, gerne. Ja, wo fange ich da an? Für mich ging das ganze Thema so 2016 los, als ich Daniel Mazzik kennengelernt habe, Amerikaner und Erfinder vom Ansatz Open Space Agility. Ein Ansatz, mit dem man zum Beispiel Agilität in Unternehmen einführen kann, durch ein sehr iteratives, also sehr so stückchenweise mit guten Feedbackschleifen eingeführtes, agiles Arbeiten, wo man die Verantwortung sehr stark in die Hände der Mitarbeitenden gibt. Durch eine sehr offene Gestaltung. Deshalb Open Space, also ein Moderationsformat damit drin. Und er hat, als ich mich da länger mit beschäftigt habe, gesagt, wir müssen gute Spielregeln gestalten, die den Mitarbeitenden einfach auch Spaß machen. Und ja, die genauso wie ein gutes Spiel halt dann auch einladen. Und wir, da meine ich jetzt Joachim Pfeffer und ich, wir fanden den Ansatz so toll und alles, was dahinter steckte und auch gerade, wie er darüber erzählte, dass wir gesagt haben, komm, wir übersetzen dein Buch. Dann haben wir das Buch übersetzt und haben mit ihm viel gesprochen und unter anderem haben wir das dann so übersetzt mit, wir müssen die Organisation wie ein gutes Spiel gestalten. Und dann kam er total entrüstet auf uns zu und hat gesagt, nee, das hätten wir ihn ja total falsch verstanden. Wir müssten Organisationen nicht wie ein gutes Spiel gestalten, sondern Organisationen sind ein Spiel. Und dann haben wir gesagt, okay, das haben wir jetzt irgendwie anders gedacht, ne? Weil wir kannten irgendwie Gamification, also leg eine spielerische Schicht über die Situationen, über die Prozesse, ne? Und mach das so ein bisschen spielerischer mit Belohnungssystemen und sowas. Und dann kam er und sagte, nein, das wäre ja ganz schlimm, also Gamification, also das ist ja nur Belohnung und wenn die Belohnung wegfällt, dann hast du ja überhaupt gar keinen Spaß mehr an dem Spiel, dann macht es dir noch weniger Spaß als vorher. Denk doch mal an den Chocolate-Covered Broccoli, den schokoladenüberzogenen Brokkoli. Und dann sagt er so, ja, also du ziehst über was, was keinen Spaß macht, einfach so eine Schokoschicht drüber. Ja, weil wenn die Schokoschicht wieder weg ist, dann macht es auch weiterhin keinen Spaß.
Ja, noch weniger, weil genau. Ich gerade vorstelle, Brokkoli mit Schokolade, dann ja. Habe ich auf beides keine Lust mehr.
Oh ja, oder das, genau. Ne? Also wenn es dann auffällt, ne? Ja, also wenn man den Brokkoli noch sieht und noch durchschmeckt. Ja. Ne? So, und dann haben wir uns da länger mit beschäftigt und sind auf Ansätze gekommen wie Victor Turner, ne? Der sehr stark auch in Richtung Theater und Theaterspiel guckt. Oder Huizinga, der auch sagt, alles, was wir Menschen machen, ist ein Spiel. Und er vergleicht alles in unserer Kultur mit einem Spiel. Einfach, weil sein Kernargument ist, ein Spiel ist von Menschen geschaffen. Der Mensch schafft Spielregeln, um ein Ziel zu erreichen und verschiedenste Wege bewusst auszuschließen, andere Wege bewusst einzuschließen. Durch diese Spielregeln, die man schafft, grenzt man es ein, wie diese Ziele zu erreichen sind. Und er sagt, das machen wir eigentlich, wir Menschen, mit unseren Dingen, wie wir die Welt gestalten, wie wir ein Meeting, eine Organisation, wie wir Zusammenarbeit gestalten, das ist nichts anderes. Und er sagte, das ist eigentlich alles ein Spiel. Ne? Also wir gestalten das Spiel Meeting. Und darauf bezog sich dann auch der Daniel Messick und sagte, betrachte doch mal alles in deiner Organisation, als wäre es ein Spiel. Und jetzt stell dir doch mal vor, du würdest die Leute wirklich freiwillig dazu einladen, mitzuspielen. Du sagst vorher, das ist das Spiel, das wollen wir erreichen, das sind die Spielregeln. Und das sind so die nächsten Schritte und so machen wir den Fortschritt fest, das waren so seine Argumente, seine Kriterien eines Spiels, diese drei. Und dann kommt das vierte Kriterium noch hinzu und jetzt stell dir mal vor, wie ein gutes Spiel ist das freiwillig. Und das macht einfach im Arbeitskontext schon wahnsinnig viel aus.
Lass mich mal gerade zusammenfassen. Ich brauche Regeln, ja. Fortschritt, Freiwilligkeit.
Und das Ziel.
Und das Ziel.
Oder eine Absicht. Oder eine Absicht. Es muss nicht immer das konkrete Ziel sein, aber es muss auch schon eine Absicht des Erreichens muss dahinter stehen.
Und diese Elemente müssen vorhanden sein, sonst kann es nicht funktionieren. Mhm. Und die sind Elemente, das muss in einer funktionierenden Organisation beachtet sein, vorhanden sein. Und das wäre 1:1 übertragbar auch auf Spiele im, also ich denke, Monopoly als Beispiel. Ja. Nicht, dass das ein gutes Beispiel ist, nicht, dass das ein gutes Spiel ist, aber das hat auch alle diese Elemente.
Genau, genau. Also gute Spiele haben diese Elemente. Sobald das Ziel nicht genau klar ist oder die Spielregeln nicht gut passen, ne, die müssen halt stimmig sein. Und da gehe ich dann auch in einem Workshop, wo wir uns kennengelernt haben oder auch in anderen Situationen, habe ich schon über die letzten Jahre immer wieder überlegt, dass wie die Organisation hier gestaltet ist, würde das Spaß machen, da mitzuspielen.
Ich muss doch nochmal auf das Wort Spiel eingehen, weil da habe ich dann schon viel drüber nachgedacht, auch immer im Nachhinein, weil du auch gerade sagst, die Übersetzung. Ja. Wir sagen im Deutschen ja Spiel. Ich habe auch gerade nochmal assoziiert, Eric Börne, Spiele der Erwachsenen, ne? Ein Buch aus den 70ern, und wo man auch damals erst missverstanden hat, also ich war da ja noch Schüler, aber so wie, ja wie, also Spielen, natürlich ist da was anderes gemeint. Das sind die Mechanismen, wie die Erwachsenen miteinander umgehen. Aber im Englischen haben wir ja das Play, ne? Play, like children play games, ne? Ist wieder was anderes. Die haben ja auch das Wort Spieler, hier ist Spieler. Yeah. Das ist also ein Mensch, der gewisse Spiele eben im Sinne psychologischer Art und Weise trifft. Yeah. geht er auch in diese Differenzierung, wenn du jetzt sozusagen nochmal denkst über das Englische, weil im Deutschen ist es ja wirklich schwer, du sagst, eine Organisation ist wie ein Spiel. Also wenn ich diesen Satz höre, da kann ich mir ja alles vorstellen und komme keinen Schritt weiter im Grunde.
Ja, absolut. Also ich gehe im Buch vor allem auf Brett- und Gesellschaftsspiele ein und verstehe Spiele aus dieser Sicht. Immer wenn ich über Games spreche, dann meine ich eher die elektronische Spielewelt, wie Computer- oder Handyspiele oder so. Und das Spiel von Kindern, was ja auch für uns Menschen die Art ist, wie wir die Welt begreifen und lernen, spreche ich hier und da mal an, passt auch sehr gut, aber war jetzt für dieses Verständnis, wie kann ich eine Organisation gestalten und weiterentwickeln, jetzt nicht mein Fokus. Und ich glaube, das war auch einer der wesentlichen Aspekte, erstmal sich so eins von den vielen rauszugreifen und zu sagen, okay, betrachten wir das mal mit dieser Brille der Brett- und Gesellschaftsspiele und gehen erstmal auf die Spielregeln, den Fortschritt, die Ziele und vor allem die Art der Freiwilligkeit, die hinter solchen Spielen steckt.
Und damit hast du ja, und das hast du uns dort auch vermittelt, weil wir haben ja dann, als wir das durchgespielt haben, haben wir ja zwischendurch unserer kleinen Gruppe uns einen konkreten Fall vorgenommen. Da hatte ich das Glück sogar, es war einer von mir und dann habe ich quasi wie in einer kollegialen Supervision diese Herausforderung, einen Beratungsprozess, in dem ich gerade bin, wo ich aber dann reingebracht habe, was mein Klient für eine Herausforderung hat, mit diesen Kriterien durchgespielt. Und da haben wir schon gemerkt, und das war wirklich interessant, dann haben mich die anderen, die ja den Hintergrund nicht kannten, und ich habe das ja auch anonymisiert, gesagt, haben ja, was ist denn dieses Ziel dieses Prozesses? Und da habe ich gemerkt, ja, was will mein Klient eigentlich? Ja. Also ist das Ziel das und das oder ist es das und das? Und dann war ich gezwungen, natürlich jetzt ich nochmal aus der Beratersicht, das ist Contracting drin, aber ich merkte auch als Berater, es war sehr wichtig für diesen Beratungsprozess, den ich da vor mir hatte, mir sehr klar zu machen, was will er mit Abschluss dieses Beratungsprozesses einerseits erreicht haben, das war sein Ziel, mal das wäre unser Spiel gewesen, aber was ist das für ein Spiel in der Organisation, dass er mich überhaupt fragt, dass er dieses Ziel erreichen muss? Und das waren schon sehr konstruktive Fragen. Und das meinte ich mit dem Begriff Allegorie. Also eben, dass ich nicht sage, also du hast das ja gerade ein bisschen von den Wurzeln her anders dargestellt, aber wo ich mich dann gewehrt habe zu sagen, also ich mag nicht die Organisation so ansehen, sie ist ein Spiel, aber wenn ich es allegorisch nehme, also ich kann diese Geschichte der Organisation und die Geschichte der Prozesse, der Teilnehmer, des Ziels beschreiben, erzählen, wie ein Gesellschaftsspiel zum Beispiel.
Ja.
Und dann komme ich auf neue Aspekte. Wäre das für den ursprünglichen Hervorbringer okay, wenn ich so darüber rede, würde der dann auch schon sagen, nee, Christian, das musst du noch viel mehr 1:1 sehen.
Ja, wir verbinden mit Spiel ja immer irgendwie was nicht so Ernsthaftes. Na, das machen wir in unserer Freizeit. Von daher ist es für mich mit der Zielgruppe, ich sitze ja viel mit Teamleitern, Führungskräften zusammen, natürlich immer auch ein, wie, ich soll das jetzt wie ein Spiel betrachten. Nee, das ist hier schon ernst. Ne? Also es geht ja hier um viel Geld, das geht um Ergebnisse, das geht um die Zukunft des Unternehmens. Jetzt kannst du ja nicht sagen, das ist hier nur so ein Spiel. Ne? Geht ja nicht. Also allein deshalb kommen dann viele auch schon so, kann ich das auch so und so ausdrücken? Klar, kann man. Es muss ja zu dir und zu dem Kontext passen. Nur, wenn du diese ganzen Vorurteile mal zur Seite legst und einfach sagst, okay, meine Definition eines Spiels ist jetzt einfach etwas von Menschen geschaffener Rahmen, in dem wir agieren. Ne? Und dann betrachte ich diesen Begriff Spiel schon mal wieder ganz anders.
Spiel, und jetzt könnten wir ja eingrenzen, das tust du ja auch, weil wir sprechen ja vom Spielfeld. Und dann, ich greife da vor, weil das hast du mir ja auch schon mal erzählt, und das ist ja gerade wirklich ganz stark in der Diskussion, ist KI ist nicht ein Tool, sondern ein Spielfeld. Und das ist ja sehr schön, die Unterscheidung. Also KI, wenn ich hier irgendwie einen Text überarbeite auf meinem Rechner, dann nehme ich die KI und ruckzuck habe ich den nachformuliert. Ja, okay, das ist dann halt ein Tool. Mhm. Aber das Spielfeld, was ich betrete, ist ja, wie gelingt es mir zum Beispiel auch im Coaching, wo ich denke, naja, was hat das damit zu tun oder mit Facilitation? Ja. Wenn ich das Spielfeld KI betrete, damit ändern sich meine Zugänge zum Thema Coaching, zum Thema Facilitation, vielleicht auch zur Organisationsberatung. Nicht, weil ich da ein paar Tools einbaue, weil dann ist es auch gar nicht so hilfreich, sondern ich muss das Ganze beginnen, anders zu denken. Mhm. Meinst du so?
Ja, wir können da sehr viel von Spieleerfindern, Spieledesignern lernen. Gerade auch bei künstlicher Intelligenz. Ne? So die ersten künstlichen Intelligenzen wurden ja auch in der Spielewelt eingesetzt, ne? Bei den Schachspielen. Und da hat man schon gemerkt, okay, wenn wir hier was verändern, einfach sagen, wir setzen jetzt hier einen KI-Gegner auf die andere Seite, ne? Oder einen KI-Mitspieler, dann macht das was mit dem Spiel. Das Spiel hat eine andere Atmosphäre. Der KI-Gegner darf nicht zu gut sein. Ne? Also er muss noch, man muss auch mal besser sein können als dieser Spieler. Ne? Oder man muss auf gleicher Ebene miteinander spielen können. Und dass so eine künstliche Intelligenz, die ich einbringe an einer Stelle, ganz viele Verkettungen hat innerhalb des Spiels, sodass sich ganz viel verändert. Ne? Ich muss überlegen, muss ich die Spielregeln verändern? Also wenn ich jetzt ein Spiel nehme, wie jetzt Monopoly, und da möchte ich jetzt irgendwie das Ganze mit einem KI-Gegner spielen, dann muss ich überlegen, brauche ich eine andere Spielregel? Muss ich irgendwas an dem Spielbrett verändern, weil jetzt diese neuen Aspekte reinkommen? Ist das für eine ganz andere Zielgruppe relevant? Wer spielt solche Spiele jetzt auf einmal? Ne? Gibt es Menschen, die dieses Spiel auf gar keinen Fall spielen wollen würden? Ne? Und dann muss ich vielleicht auch die Spielregeln anders schreiben, weil es eine andere Zielgruppe ist. Wer hat Interesse daran, wenn ich jetzt KI einbringe an diesem ganzen Spiel? Muss das Spielfeld größer werden? Muss es kleiner werden? Gibt es jetzt auf einmal weniger oder mehr Mitspieler? Das sind alles so Aspekte, die wir jetzt auch anfangen, so langsam zu begreifen, wo die erst wirklich sich sehr, sehr intensiv mit der Einführung von, sagen wir mal, generativer KI in vielen Elementen beschäftigen. Dass sie merken, da verändert sich doch eine ganze Menge. Wenn wir nur mal an einer Stelle anfangen.
Was ich gerade assoziiere dazu, das kam mir gerade in den Kopf. Man hat ja oft gesagt, also der Erfolg von Tesla in der Automobilindustrie war, vielleicht ist es jetzt schon wahr oder ist noch, das ist ein Computer auf vier Rädern. Ja. Und damit ist dieses Fahrzeug anders gedacht als ein anderer Hersteller, ich nehme jetzt mal VW. Ja. Das ist ein Auto, was jetzt auch einen Computer hat. Und wenn ich das mal so sehe, also zu sagen, dann würde das Spielfeld der Automobilindustrie geht im Grunde rüber in ein Spielfeld, vielleicht auch der KI, aber erstmal der Informatik, weil das die Kernkompetenz wird und alles drumherum muss gemacht werden. Wenn es vorher in der Kernkompetenz im Spielfeld war, das habe ich ja nun bei Mercedes erlebt, Rohbau, ne, wie backt man Blech zusammen und wie macht man das nicht rostend, ne, und wie macht man stabil genug und wie kannst du PS generieren und so weiter und so. Aber da merkt man schon, wenn ich da so drüber rede.
Ja, absolut.
Solche Reden kann ich ja bei einem Tesla gar nicht oder jetzt bei anderen, ne, gar nicht sprechen, weil also gar nicht mehr relevant, was soll das, ne? Richtig. Und der muss auch nur 120 fahren, sonst braucht er eh zu viel Strom, also muss er auch nicht so konstruiert sein und so weiter. Ja. Und wenn ich das nochmal als Beispiel nehme, sowas sich klar zu machen mit Hilfe dieses Spielgedankens und damit auch mit deinem Workshop Level Up, mit deinem Ansatz, ist das auch dein Interesse, ist das dein Anspruch, das zu ermöglichen?
Ja, absolut. Also der ganze Aspekt Digitalisierung und KI ist nur einer der Aspekte, die ich aufgreife. Also das Beispiel, was du jetzt gerade genommen hast, ich würde es jetzt bezeichnen mit Born Digital oder Born Analog. Wir haben einerseits die Brettspiele. Da kann ich ja künstliche Intelligenz nicht sofort einbringen. Ne? Die sind ja analog gedacht. Und dann gibt's die Computerspiele. Ja, die sind ja schon digital gedacht. Da kann ich ja super schnell KI reinbringen. Ne? Die fangen aber auch auf einer ganz anderen Denkebene an. Genauso wie ist es ein Computer auf einem Fahrzeug oder ist es ein Fahrzeug mit Computer? So. Und genau diesen Gedankengang können wir aus der Spielewelt nehmen. Und das ist etwas, wo ich einen wahnsinnigen Mehrwert sehe. Also diese ganzen Erkenntnisse, die die Spieledesigner schon viele, viele Jahre vor uns gemacht haben, weil wir jetzt ja gerade mit diesen Gedanken erst starten, wo die sagen, ja, in unseren Videogames ist KI und Computergegner, ne, oder wie man auch immer ihn denn benennen möchte, ja, schon gang und gäbe. Natürlich gibt's die, ne? Und viele Spiele funktionieren ja nur damit. Und dass wir jetzt das ins Unternehmen bringen und so ein bisschen daraus lernen können, ist eine wahnsinnige Hilfe. Ne? Aber nicht nur bei Digitalisierung und KI, sondern auch, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Team größer machen von 2 Mitspielern auf 10 Mitspieler, ne? Da wissen Spieledesigner genau, was man alles verändern muss, wenn man auf einmal mehr Mitspieler hat. Ne? Oder wie Spieledesigner so die Emotionsführung durch ein Spiel, durch einen Spielverlauf machen. Weil die Spieledesigner wissen genau, ein Spiel, das keine Emotionen hervorruft, das will man nicht spielen. Aber wir im Unternehmen haben ja immer noch den Glauben, oh, das darf bloß nicht zu emotional werden hier.
Das ist die Brücke, auf die habe ich gewartet. Genau, also zu sagen, ja. Also das hat dann schon was Allegorisches. Wie du jetzt gerade über Spiele geredet hast, dann ist implizit deine Behauptung, und das kann man so auf Organisation, auf Organisationsdesign, auf Gestaltung übertragen. Mhm. Und damit bekommt man ein ganz bestimmtes Bild auf die Organisation. Und wenn man, okay, so weit geht, das ist jetzt eine Behauptung, ne, oder eine Manifestation. Die Organisation ist ein Spiel. Wenn ich da jetzt mitgehe, dann gucke ich mit diesem Wissen darüber, wie Spiele aufgebaut sind, wie man sie verändern kann, was es für eine Art von Spielen gibt. Mit diesem Blickwinkel, mit dieser Perspektive gucke ich auf Organisation. Und dann komme ich auf neue Ansätze, auf neue Lösungen, sehe auf immer Veränderungsnotwendigkeiten, auch Möglichkeiten. Und dazu hat mir dann, jetzt ganz konkret, wenn ich dein Buch gelesen habe, wenn ich auf deinem Workshop bin, wenn ich mich damit beschäftige einfach, mit der Sichtweise. Und das wäre jetzt, damit hätte ich jetzt den Bogen zu dir. Und das ist deine beraterische Leistung, dass du diese Perspektive eröffnest und damit einen Mehrwert für dein Gegenüber, dein Klientel schaffst, die dann, ob jetzt in Managementrolle oder wie auch immer, am Anfang können, okay, dann gucke ich mal so auf das, was ich hier machen möchte.
Genau.
Ah ja, und da sind das ja wie nochmal andere Kategorien und jetzt schaue ich anders. Und da bin ich aber wieder, ich bleibe da so ein bisschen dran bei meinem Morgen, eben nicht wie es wäre eine Maschine, und jetzt sage ich nicht wie eine Maschine, sondern ich könnte ja sagen, meine Organisation ist eine Maschine, die ist so aufgebaut, die funktioniert so und ich weiß genau, wo die Stellhebel sind. Ich merke schon, Stimme tiefer, markiger Spruch. Ne? Oder sagt der andere, nein, das ist ein Biotop, das ist ein Garten, den muss man pflegen und man kann Gras nicht an Gras ziehen, dann wächst es auch nicht schneller so. Und dann stellst du daneben, okay, und damit meinst du eben nicht das, einfach das psychologische Spiel, das politische Spiel, das Ränkespiel, das kann man ja auch mehr so generisch angehen, so philosophisch, sondern nein, guckt euch konkret an, wie Spiele entwickelt werden, wie sie gemacht werden, wie sie aufgestellt werden, damit sie bestimmte Dinge auch erreichen, also die ich als Spieler auch erreichen will. Ja. Und mit diesem Wissen guckt auf eure Organisation und dann werdet ihr auf Erkenntnisse kommen, die ihr wahrscheinlich vorher nicht gehabt habt.
Ja. Ja, mit das Spiel ist nochmal so eine Metaposition, weil wenn du schaust, was nehmen sich Spieledesigner, Spieleautoren als, ich sag jetzt mal, als Rahmen für ihr Spiel, dann gibt es ja das Spiel des Gärtners, ne, und dann gibt es, wir bauen einen Garten und wir müssen alle irgendwie was, irgendwas pflanzen und gießen und Punkte sammeln und ernten oder so. Diese Spiele gibt es. Genauso gibt es Spiele, wo man irgendwie kleine Zahnrädchen zusammensetzen muss und eine Maschine antreiben muss und dann muss sich was bewegen. Und so. Also jedes dieser Elemente, wie wir Organisationen bisher schon betrachtet haben, gibt es irgendwie in der Spielewelt als Spiel. Und das Interessante ist, es wird ja dann immer ein sehr, sehr konkreter Blick rausgenommen, ein sehr kleiner Rahmen abgegrenzt. Und dieser Rahmen wird genommen und wird geguckt, kann ich hier ein klares Ziel, klare Regeln und einen klaren Fortschritt beschreiben in diesem Auszug, den ich mir da rausschnappe und daraus ein tolles Spiel machen, was Spaß macht, was man gerne spielt und man gerne dann mal zusammensitzt und sagt, ah komm, wollen wir nochmal dieses Gärtnerspiel spielen? Oder wollen wir nochmal Kitchen Rush spielen? Ne? Und das sind ja verschiedenste Brett- und Gesellschaftsspiele. Und genau da an der Stelle können wir jetzt sagen, okay, und jetzt machen wir mal unser Unternehmen zu einem guten Spiel. Welchen Rahmen ziehen wir uns raus? Zum Beispiel diesen Rahmen, diesen einen Beratungsauftrag oder den Rahmen, die Zusammenarbeit zwischen Team A und Team B. Und jetzt haben wir einen ganz tollen Rahmen und jetzt können wir genau drauf gucken mit unserer Spieleautorenbrille und sagen, hey, ist das ein cooles Spiel? Macht dieses Spiel Spaß? Und wenn ich mit dem Wissen, mit der Kenntnis eines Spieles Autors das jetzt anders gestalten könnte, dürfte, wenn ich so das Go bekommen habe vom Management, was würde ich verändern, damit dieses Spiel mehr Spaß macht? Und genau da kommst du auf genau die richtigen Gedankengänge, um an den richtigen Hebeln zu drehen und genau die richtigen Regeln und Elemente zu verändern.
Ja, und damit wäre es für mich aber wirklich, du lieferst einen diagnostischen Blick mit klaren Kategorien, die ich dann nutzen kann, sowohl also in der Übertragung auf die Organisation, immer ausgehend von diesem Spielerleben. Was, immer, wenn ich jetzt bei dir gewesen bin und wenn ich den Workshop gemacht habe oder ein Buch gelesen habe, ich bin begeistert, sagt, das bringt mich weiter. Ja. Was bedeutet das für mich als Führungskraft oder als Unternehmer oder als Gründer oder was es auch gerade ist?
Ja.
Also, weil das ist ja dein, ne, das ist ja dein beratischer Ansatz. Du gibst das ja, willst es ja mir an die Hand geben und sagen, Christian, nutze das für dich. Du bist gerade dabei, du willst das und das machen. Und ich würde das tun und würde dadurch auf neue Fragestellungen kommen und neuen Ergebnissen.
Ja.
Würdest du dann sagen, okay, damit habe ich mit Hilfe dieses Level-Up-Workshops dir etwas geliefert? Ja. Aus einer beratenden Rolle, nur eben in dieser sehr konkreten Form, als Level-Up-Workshop. Und damit habe ich dir was an die Hand gegeben, mit dem du dann weiterarbeiten kannst. Und dann wäre dazu erstmal im Sinne dieses Workshops dein Beratungsauftrag für dich auch zu Ende, weil ich habe es ja immer, ich habe es verstanden und ich habe es auch akzeptiert, ich finde es gut, ich arbeite damit. Und das ist es erstmal das oder ist es mehr oder so? Nee, das ist ja schon viel. Wie ist das für dich?
Ja. Also für mich ist es eine Möglichkeit, Führungskräften, also nicht nur Führungskräften, sondern allen, die sich mit Organisationsentwicklung, Organisationsdesign beschäftigen, was an die Hand zu geben, was schnell anschlussfähig ist, weil es ist einfacher verständlich als so manches Fachbuch über Organisationsentwicklung. Es ist ja oft harte, trockene Kost, wo viele dann auch sehen, ja, nee, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, ich habe da mal ein Buch gekauft oder die ersten zwei Seiten gelesen, dann habe ich es wieder zur Seite gelegt. Nee, also da habe ich ja keinen Zugang zu gefunden. Ne? Und das ist eben so eine Möglichkeit, da einen Zugang zu finden und einfach zu sagen, nee, ich als Führungskraft bin dafür verantwortlich, den passenden Rahmen, ne, das passende Spieldesign für die Mitarbeitenden zu schaffen, damit die Spaß haben, dieses Spiel zu spielen. Und das ist also ich erfinde ja nichts neu, was nicht schon in der Organisationsentwicklung irgendein kluger Kopf aufgeschrieben hat. Aber es ist ein anderer Zugang, man kann es sich leicht merken, man hat immer diese Brücke zum Spiel und das macht Führungskräfte einfach handlungsfähig, ne? Da selbst an den richtigen Stellen nochmal hinzuschauen und einen richtigen, vielleicht auch ein bisschen leichtgewichtigeren Ansatz zu finden, das selber auch zu designen und vielleicht auch andere mitzunehmen und zu sagen, hey komm, Organisationsdesign machen wir jetzt mal zur Chefsache und die Mitarbeitenden dürfen mitgestalten. Und das ist natürlich mein Wunsch als Organisationsberaterin, dass ich nicht die Fachkraft bin, die da steht und einfach irgendwie immer was vorschlagen muss, weil keiner irgendwie Lust hat, tiefer einzusteigen, sondern dass man wirklich so in so ein gemeinsames Arbeiten zu dem Thema kommt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also das auch dein Anliegen mit dem Spaß, das war auch so. Also als ich da durchgegangen bin, das war wirklich so, das war auch, wir haben witzig, wir haben gelacht, dann wurde man ganz ernst, es war auch schwierig. Aber es hatte eben jetzt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas Spielerisches, weil man ja so drüber ging. Und wenn man so überlegt, das nochmal so, aber du hast, würdest das in Teams, in Organisationen machen, also gegen Ende dann noch, dass das Match ärgere nicht für 8 Personen aufgelegt hast und wir 3 Gruppen waren und beobachten können, wie diese 3 Gruppen unterschiedlich die Spielregeln verändert haben, um überhaupt mit 8 Menschen, mit 8 Kästchen Mensch ärgere nicht spielen zu können, dass sie dann, jeder hat einen Würfel, jeder hat 2 Würfel, jeder kann so oft würfeln, das gilt nicht mehr, man muss nicht rausschmeißen, man muss rausschmeißen, man kann einfach so, jeder macht, was er will, bis manche Gruppen dann ganz, die haben das ganz genau überlegt, wie wir was verändern können. Es war alles drin.
Ja.
Und da kam so ein Spaß an der Veränderung und dann wiederum in der Reflexion dieses zur Veränderung wurde sehr, sehr deutlich, wie der Spaß, aber auch der Fortschritt, das Ziel, wie stark das von diesen Spielregeln zusammenhing. Ja. Und das ist teilweise ja, und das glaube ich, kann man schon auf die Organisation übertragen, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Die Veränderung von Spielregeln ist ja auch oft tabuisiert, also die wird als Lösung gar nicht gesehen. Das hat was mit Einfluss und Vertrauen zu tun, auch mit Macht zu tun, aber auch mit Risikovermeidung. Aber trotzdem, wenn ich sehen kann, egal ob wir es jetzt tun können, ob es erlaubt ist, es gibt Spielregeln und diese Regeln haben wir gemacht, die sind nicht die normative Kraft des Faktischen oder Gott gegeben, wie du siehst, sondern es ist vielleicht schwer und es hat sehr viel mit Try and Error zu tun, aber es sind Spielregeln und das ist etwas, was es sich lohnt anzuschauen, neben den anderen Elementen und Spaß, man sollte es ja nicht glauben, aber darf auch Spaß machen.
Absolut.
Also hilft immer.
Ja, genau. Sonst flüchten noch mehr in die Spielewelt und sagen, na, ich spiele doch lieber ein paar Computerspiele, als dass ich meine Arbeitszeit in die Arbeit stecke. Ne? Und da müssen wir dran arbeiten.
Miriam, du bist ja, also du hast das dort angeboten und du hast das ja auch schon entwickelt, dein Buch dazu. Ne? Ich habe da mal bei Amazon nachgeguckt, das steht noch, man kann schon vorbestellen, aber es ist noch nicht raus. Wie geht es weiter mit Level Up? Also wie denkst du das, wie willst du das weiterentwickeln und wie willst du? Wir haben ja zu Beginn des Workshops haben wir über dich gesprochen, über deine beiden Anbindungen an die Organisation und deine Selbstständigkeit. Was ist dieses Level Up für dich und was willst du damit weiter noch machen?
Ja. Also Level Up ist auf der einen Seite das Buch, was jetzt im Fahlen Verlag erscheint, und auf der anderen Seite gibt es ein Workbook dazu. Das Level Up ist in 7 Missionen, das sind die Hauptkapitel, unterteilt und hat dann 100 kleine Level. Und jedes Level hat so eine Doppelseite in dem Workbook. Also man kann sich da alleine oder vielleicht im Team oder vielleicht auch mit so einer Gruppe von Führungskräften durcharbeiten und sagen, ach komm, wir nehmen uns mal so jede Woche ein Level vor und gucken da mal gemeinsam drauf und kann von Seite zu Seite seine eigene Organisation, sein Team besser kennenlernen, ein bisschen analysieren, diagnostizieren, aber auch direkt ins Tun kommen und wie so ein Spieledesigner mal überlegen, welche Regeln kann ich denn jetzt schon mal verändern. Ne? Weil es ist ja alles irgendwann von irgendwem mal so bestimmt worden, dass wir danach spielen. Was möchte ich denn gerne verändern? Was macht Sinn? An welcher Stelle sollte ich zuerst anpacken? Das führt einen da so ein bisschen durch. Ich werde, wie man es von mir kennt, auch auf jeden Fall den ein oder anderen YouTube oder auch Artikel, ne, auf LinkedIn schreibe ich ja immer mal wieder was dazu schreiben und vielleicht auch noch zu jedem von diesen 100 Leveln irgendwie so eine kleine Audiodatei oder so erstellen. Da bin ich gerade dran. Mal gucken, was dann noch entsteht. Das kommt natürlich dann immer auf die Resonanz an. Also ich werde dieses Jahr auch wieder bei der Manage Agile dabei sein. Also die Reise Level Up geht weiter und mal gucken, wo es mich noch hin ablevelt, wenn man so möchte.
Ja, also immer vielen Dank. Dann sind wir jetzt, glaube ich, alle gespannt und können da ja vor allen Dingen das sehr, sehr gut, das geht ja zum Glück sehr schön, das verfolgen und auch teilhaben. Aber dann möchte ich noch zum Abschluss unseres Podcasts noch ein Thema mit eröffnen, das hat aber direkt damit zu tun. Ich habe ja zur Vorbereitung dieses Workshops, dieses Podcasts hier, habe ich, merkt aber das Gefühl eines Workshops schon, dieses Podcast habe ich ja auch viel in Dinge hineingehört und gelesen, die du schon gemacht hast. Ja. Und du hast dort öfter von deinem agilen Weg gesprochen.
Ja.
Oder deine agile Reise, ich weiß, ne? So. Und daran habe ich gerade, als du das beschrieben hast, nochmal gedacht, dass ich dachte, das ist vielleicht wirklich diese agile Welt. Mhm. da habe ich so, weißt du, an Fibonacci-Cards, an Delegationspoker, also im Scrum, ne? Also diese Dinge, ja. die ja, oder überhaupt an das Thema Serious Games, was ja auch auf der Managed Agile sehr, sehr, sehr präsent war, ja. was ich ja sozusagen, ja, muss ich schon sagen, in meinem universitären, psychologisch, soziologischen, sehr gut auch begründeten und vertiefenden Rahmen sehr selten treffe. Und dann ja. denke ich so, naja, das ist vielleicht jetzt auch, es ist vielleicht eine Generationsfrage, aber es ist auch etwas, es ist eine andere Herangehensweise mhm. an diese Themen, mhm. weil es ist auch spielerisch und es ist entdecken, dass das Spielerische nicht so ernste, ne? Lego ja. Series, ne? Play ja, ist ja dasselbe, ja. dass man über diese Elemente in Reflexionsprozesse kommt, die könnte man noch anders machen. Ne? Die ja. kann man sehr reflektiert machen, die kann man unterschiedlich begründen. Da gibt es ja wunderbare Interventionen und mit denen ich auch schon viel gearbeitet habe. Ich selber habe Spiele, ich nehme es jetzt so als Synonym, ne, in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe es dann auch immer lieber Übungen genannt und ich habe ja sehr, sehr viele Workshops schon gemacht in meinem mhm. Beraterleben. Mhm. Und ich war immer sehr vorsichtig, ja. habe die sehr eingebunden, weil es gab zwei Gefahren. Das eine ist, dass man sagt, dann so ein Kinderkram machen wir nicht. Mhm. Also mhm. ne, je nachdem, wo du ja. dich bewegst. Ja. Und das andere war aber auch, dass die gerne mitgemacht haben, aber der Transfer ganz schwer war. Das heißt, man macht so ein ja. Spiel, also eine Übung, Autor, was auch immer, alle sind begeistert, auch toll, man ist emotionalisiert, man erlebt was, man macht etwas Auswertung, mhm. aber dann hat es doch wieder mit dem Leben gar nichts zu tun, außer mhm. dass man sich besser kennt und dann eine bessere Kohäsion hat. Ja. Und was ich bei dir rausgehört habe, ist, und das ist der vielleicht eine Übersetzung dieses, dass es eben kein Spiel ist, ja. aber auch keine Übung. Es ist eine neue Definition, vielleicht passt Serious Games am besten, mhm. dass man es spielerisch, also wie, ne, Children Play, ja. Play, ne, also ja. man macht es als ein Play, ein Spiel, mit dem Spaß, mit dem Lachen und implizit findet aber zwangsläufig, das ist ganz wichtig, mhm. viel Reflexion statt, mhm. die sich dann auch sehr gut ohne so große Transferhürden für etwas nutzen lässt, mhm. was dann ganz stark sofort mit der schon herausfordernden Welt der Organisation zu tun hat. Also ja. das höre ich bei dir raus, das ist dein Anliegen. Und ein Stück davon habe ich auch gespürt, und war das ja nur ein Tag, ne, auf dem Kongress, aber habe ich auch gemerkt. Ich glaube, das ist auch ja. eine Kunst, das hinzukriegen. Damit ja, es nicht absolut. Kippt in die andere oder in die eine andere
ja,
Seite.
Ja, richtig, richtig. Also ich habe auch dieses, was du beschreibst, diese Ablehnung gegenüber Spiel und ach, jetzt müssen wir hier so ein Spiel machen. Also ich habe selber auch diese Ablehnung gegenüber Spielen, habe schon selber so viele irgendwie Welcome Days und Teambuilding Events und so erlebt, wo ich dann sitze und denke, jetzt müssen wir hier mit Marshmallows und Spaghetti einen Turm bauen. Das ist zwar super, aber danach kommt gleich wieder der nächste Redner, wo ich dann denke, Moment mal. Na? Und genau das ist der Punkt. Also natürlich kann ich mit Marshmallow und Spaghetti einen Turm bauen lassen. Aber sind das Leute, die auch zukünftig zusammenarbeiten? Oder ist das jetzt gerade ein Training und die haben nie wieder was miteinander zu tun? Und B, nehme ich mir danach auch noch mal eine halbe Stunde Zeit um? Wie habt ihr zusammengearbeitet? Welche Rollen gab es? Ne? Wie habt ihr kommuniziert? War das Ziel euch von Anfang an klar? An welcher Stelle wart ihr frustriert? Wo hat das Spiel sich gekippt? Ne? Wo habt ihr dann auf einmal andere Lösungswege? Warum habt ihr andere Lösungswege eingeschlagen? Seid ihr mit eurem Gesamtergebnis zufrieden? Was hättet ihr hätte besser gemacht, wenn ich euch die Aufgabe jetzt noch mal geben würde? Wie würdet ihr euch dann organisieren? Ne? All diese wichtigen Fragen, die die Leute zu einer Reflexion bringen und wirklich zu einer anderen Zusammenarbeit in Zukunft, die darf ich ja nicht wegfallen lassen.
Ja, das ist das eine. Ne? Also das eine ist, dass du damit, das ist wie so ein Kohäsionsbooster, also das ist ja die Teamentwicklung, wo du diese Elemente nutzen kannst. Oder selbst wenn es Menschen sind, die hinterher vielleicht gar nicht mehr so als Team zusammenarbeiten, dass trotzdem wiederum ein Transfer möglich ist, also eine Erkenntnis, die die Einzelnen, selbst wenn sie in unterschiedliche Organisationsbereiche gehen, mitnehmen für sich als eine Erkenntnisse, dass sie für sich wissen, da finde ich bei mir einen Stellhebel und den werde ich mir jetzt angucken. Genau. Und das ist vielleicht sogar die schwierigere Übung, als dass das Team zusammenwächst, dass du, und dann ist es eben kein Spiel, dann ist es eine Übung oder ein Serious Game oder wie auch immer. Einfach eine Analyse, ein Lerninstrument. Und eben, das ist meines Erachtens auch, wenn ich solche Dinge nutze, ich habe die mehr in Seminaren benutzt, aber auch in Teamentwicklung schon, daran messe ich das auch. Also ob es erfolgreich war, aber auch, ob ich es überhaupt mache. Und wenn ich das als Berater nicht leisten kann, bin ich sehr, sehr vorsichtig mit jeder Art von scheinbar Erkenntnis generierender Spielerei. Das ist Excel-Spielerei, das ist die Abdeutung.
Genau. Deshalb, und dann wird es das. Ja. Deshalb nennen wir es dann ja ganz gerne Übung oder wenn ich irgendwas sehr nah an einem Realitätsprozess orientiere, dann heißt es bei mir Planspiel. Ne? Also da dann gleich, Planspiel von einer Bank oder so, ne? Wie handle ich mit Geld oder so, kennt man ja. Ne? Da verbinden dann auch Führungskräfte sofort was Vernünftiges drunter und das ist ja eben was gewollt ist. Ne? Es soll ja einen wirklichen Mehrwert sein und zu einer besseren Zusammenarbeit, einem besseren Arbeitsumfeld beitragen, das Spiel. Und genau das ist wichtig, dass wir das auch leisten. Und genau das soll auch eben das Buch leisten. Also das geht jetzt nicht auf irgendwelche Spiele ein und was sind coole Spiele oder so, sondern immer sofort auf diese Brücke, was kann ich für meinen Arbeitsalltag daraus mitnehmen? Und manchmal weiß man in einem Absatz auch gar nicht, geht es jetzt eigentlich um Spiel oder um die Arbeit, weil es einfach so ineinander greift, ne? Und die Konzepte so gut übereinander passen und so ähnlich sind. Und genau davon können wir profitieren.
Ja, und das ist dann, dass ich auf einer höheren generischen Ebene als Berater bin ich dann wahrscheinlich, also du warst ja in einer Trainerrolle inhaltlich, du wirst aber auch Facilitator des Prozesses. Ja. Und das ist dann die Leistung, wo ich der Ermöglicher bin in solchen Situationen mit Hilfe, also das Spiel wird dann zum Tool, aber eben wie ich das nutze, das ist dann meine Beratungsrolle und wie ich das noch einbitte, vielleicht auch noch in ein Veränderungsprozess, das wäre dann die Organisationsberatungsrolle, wo ich mir sage, ich mache eben jetzt dazu nicht ein World Café in Open Space oder eine Teamentwicklung, sondern nein, ich frage mal diese Gruppe oder dieses Team, lass uns das mal tun, lass uns mal ein Spiel entwickeln mit diesen Rahmenbedingungen, die du gibst. Und wenn wir das getan haben, dann gucken wir, wie wir das transferieren können. Würdest du auch so weit gehen, Miriam, als Organisationsberaterin? Ideal wäre es ja so, das muss ja sehr differenziert sein, das ist auch vorbereitet, das hast du ja auch mitgebracht, aber ideal wäre es ja sogar, ich könnte für einen bestimmten Klienten, bestimmte Situation sogar extra für ihn ein Spiel entwickeln, für seine Situation, um dann, ne, also als wenn ich jetzt Epic Games oder so nur für ihn mache, das würde auch nur passen, also es ist eigentlich ein Unikat, ich kann es eigentlich auch fast nie mehr benutzen, aber es wäre so wie maßgeschneidert, weil ich glaube, damit kann ich für diese Situation den größten Erkenntnisprozess hervorrufen. Das wäre doch eigentlich dann fast schon das Paradies, ne, wenn man das hinkriegen will.
Ja, also ich kann natürlich das, was der Betrachter sieht, ne, immer aufschreiben und nachher auch überlegen, können wir mit genau dem, was du jetzt betrachtet hast, mit den Spielregeln, die du festgestellt hast, mit den Zielen, können wir das vielleicht sogar auch als Spiel spielen, ne, und uns da, ne, so Ereignisse, die bei euch im Arbeitsalltag passieren werden, zu Ereigniskarten und, ne, den Prozess, den Weg, den ihr geht, der wird zu einem Spielbrett. Das kann man natürlich bauen.
Ich meine, das wäre ideal. Das wäre sehr schwierig, sehr herausfordernd, sehr aufwendig, aber das wäre natürlich, also da merke ich, da würde ich, wenn ich das könnte, das fände ich ideal. Auf einmal würden die über ihre Organisation nachdenken, würden das so spielerisch erfahren und trotzdem hätte alles das, was sie dort reinpacken an diesen Elementen, eins zu eins mit ihrer Organisation zu tun.
Genau, also wir machen es, wenn ich berate mit diesem Ansatz, dann mache ich das meistens nur gedanklich, ne? Dass wir gedanklich darüber nachdenken und ich habe da so eine, ich sende das Systemkarte, da müssen Sie dann aufschreiben, was sollte denn das Spiel eigentlich beinhalten, und das Interessante ist, dass die Diskussion ja schon da anfängt mit, was betrachten wir und was betrachten wir nicht, also was packen wir in unseren Spielkarton rein und was nicht. Der eine sagt, der Prozess fängt da an und endet dort, der nächste nimmt die doppelte Länge und sagt, nee, die Teamarbeiten davor und die Kundenprozesse danach, das muss alles ist auch noch Teil des Spiels werden. Ne? Der eine will nur irgendeinen Verhandlungsprozess oder einen Entscheidungsprozess abdecken. Der nächste sagt, ah, wir wollen den Anforderungsprozess nur angucken. Der nächste sagt, nee, die komplett von Anforderung bis Auslieferung. Und genau das macht es natürlich auch aus. Ne? Also was sehen wir als gerade ein problembehaftetes Element, wo wir sagen, ey, da haben wir gerade Probleme im Team oder Probleme in der Organisation und genau diesen Teil nehmen wir jetzt raus. Und wenn wir das als Spiel beschreiben, dann müssen wir uns ja immer wieder reduzieren und immer wieder gucken, nicht zu viele Spielregeln, nicht zu viele Elemente, beschreibe nur dass die wichtigste Spielmechanik im Fokus und dann fällt uns auf einmal auf, was alles hinderlich ist, damit es spielbar bleibt. Ne? Und das ist immer so ein Aspekt meiner Betrachtungsweise, ist es noch spielbar oder ist es schon zu viel, ne? Oder ist es nicht kongruent, ist die eine Spielregel widerspricht der anderen Spielregel, ne? Sind die Spieler auch fähig, dieses Spiel zu spielen? Oder sagen die irgendwann, also wenn wir das alles aufschreiben wollen, dann hätten wir hier 300 Seiten Spielregeln, ne? Also Spielanleitung. Das will ja keiner lesen. Ja. Und das sind genau die richtigen Fragen, mit denen die sich dann beschäftigen. Genau darum geht's.
Miriam, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein guter Abschluss für unseren Podcast hier, weil damit hast du es für mich nochmal sehr auf den Punkt gebracht. Mhm. Und ich nehme nochmal meine Kernfragen, Organisationsberatung, was ist das? Ne? Ja. Was tut man da, wofür ist das gut? Und dieses, was tut man da? Da kann ich sagen, zum Beispiel das, was du gerade uns hier erzählt hast. Genau. Und das ist kein Spiel, sondern das ist auch Organisationsberatung, indem du spielen lässt. Ja. Miriam, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dein Kommen, für diese Offenheit. Auch ich habe nochmal viel gelernt und da ich ja das Glück habe, den Workshop bei dir gemacht zu haben, habe ich jetzt im Nachhinein, ist mir nochmal was klar geworden. Ja. Vielleicht gucke ich mir nochmal die Unterlagen an und dein Spielbrett, alles, was du uns gegeben hast. Ja. Das ist also wirklich eine sehr schöne Idee. Ja, und ich hatte das kurz angesprochen, wir werden mal sehen, aber dieses Mein agiler Weg, das hat mich schon auch nochmal sehr beschäftigt und da haben mal schauen, mal. Ich glaube, da müssen wir noch mal was zu machen. Aber jetzt müssen wir Schluss machen.
Gerne.
Sonst sitzen wir hier wirklich nur 5 Stunden
das und
das will keiner
mehr. Besten Dank.
Ja, danke dir auch, Miriam. Ne? Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das? Was tut man da? Wofür ist das gut?